Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Retromania hieß vor 10 Jahren ein Buch, in dem es um die regelrechte Besessenheit einer Gesellschaft von Produkten ihrer eigenen Vergangenheit ging. Und die Retromanie ist ja bis heute nicht abgeschlossen. Wir kaufen Vintage-Möbel, wir tragen Secondhand-Kleider, wir schauen Serien, die in der Vergangenheit spielen. Ab morgen trägt auch die ARD-Mediathek einen Teil dazu bei, und zwar mit ARD-Retro, einem Bereich, in dem neben historischen Videos auch Tondokumente aus alten Zeiten abrufbar sind, bislang über 1000, und es sollen noch viel, viel mehr werden. Jens Kleinschneider ist Hauptverantwortlicher für das Projekt im Deutschen Rundfunkarchiv. Guten Abend.
Hallo.
Woran liegt denn die Magie dieser historischen Töne?
Für mich ist es tatsächlich eigentlich die Faszination, sich kritisch mit der Geschichte auseinandersetzen zu können, also Einblicke zu bekommen in die Themen, in die Denkweise, aber auch den Sprachstil, aber ich glaube, wie man dann damit umgeht, das wäre tatsächlich was, was dann in dem Fall die NutzerInnen ja auch selber entscheiden müssen. Also ich glaube, es muss nicht immer nur das Affirmative sein, es kann eben dann auch ein kritischer Bezug sein.
Wir können mal in einen kleinen Ausschnitt aus dem von Ihnen empfohlenen DDR-Fundstück einspielen. Und zwar heißt das Die Frau unserer Zeit, Erfolgsgeschichte einer Feldbaubrigadierin, ein Stück DDR-Radiogeschichte. Ist das aus dem Jahr 1965?
Die blonde Ursel aus Groß-Badegäst ist Leiterin der Feldbaubrigade. Ein großer Teil der Zuckerrüben und des Getreides, der Futterpflanzen und Sonderkulturen wird von ihr in den Boden dirigiert, gerade in diesen Tagen des Frühlings. Eine Frau als Leiter einer großen Feldbaubrigade, das ist sicher nicht einfach, es ist viel. Das ist doch Männersache, sagt man? Ja, mitunter sagt man so. Aber muss es denn auch gleich stimmen?
Genau, es geht in diesem Stück gerade nicht unbedingt um die große Weltpolitik des Kalten Krieges, wie das bei uns ja auch dann oft der Fall ist in dieser Zeit, sondern es geht um die Geschichte ja einer jungen Frau, die dann endlich durch diese Genossenschaft ihre Potenziale als Bäuerin ausschöpfen kann, eben weil sie dieser Genossenschaft beigetreten ist und kann da sogar eine leitende Funktion bekleiden. Und ich finde es tatsächlich sehr spannend, weil es einfach ein Stück weit ja auch exemplarisch ist für unsere Bestände. Wir haben ja eine sehr schöne Erfolgsgeschichte. Damit will ich jetzt auch gar nicht implizieren, dass diese Geschichte einfach nicht so stimmt. Aber es ist auch spannend, dass wir wirklich oft diese Erfolgsgeschichten haben und dass kritische Stimmen einfach eher nicht unbedingt vorkommen, die ja auch im Zusammenhang eben mit dem System stehen, in dem sie entstanden sind, und zwar der DDR.
Und Sie haben im Deutschen Rundfunkarchiv jetzt vor allen Dingen Töne aus DDR-Beständen gehoben. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, tatsächlich sogar ausschließlich. Die Bestände, die eben aus der ARD stammen, die haben dann die ARD-Kolleginnen bereitgestellt oder eben auch die Kolleginnen vom Deutschlandradio. Und wir haben ausschließlich DDR-Hörfunk beigesteuert.
Wie haben Sie denn Ihre Auswahl getroffen für diesen ARD-Retro-Bereich in der Mediathek?
Also wir haben tatsächlich versucht, so breit wie möglich unser Archiv zu öffnen. Wir haben ja wirklich auch die kalte Kriegsrhetorik von einem Karl Eduard von Schnitzler oder Gerhard Eisler, die dann den Mauerbau kommentieren und rechtfertigen. Wir haben aber auch Besuche von SED-Parteitagen, wo dann auch mit den Delegierten dort gesprochen wird, die dann ihre Eindrücke schildern von dem jeweiligen Tag. Aber wir haben auch eher so in Richtung Alltagsgeschichte Einblicke in die Arbeit in den volkseigenen Betrieben und in den LPGs. Natürlich, wie schon gesagt, immer eher so Erfolgsgeschichten, aber trotzdem dann auch ziemlich nah an den Leuten dran. ARD Retro als solches hat dann aber noch sehr unterschiedliche Sachen. Also das reicht auch wieder von, ich sag mal, Berichterstattung über kalte Kriegsthemen hin zu Berichterstattung über Kriminalfälle, was dann schon fast so ein bisschen in die True-Crime-Richtung geht. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber genau, da werden eben dann auch zum Teil sehr skurrile Fälle angesprochen.
Herr Kleinschneider, die Öffnung der Archive im Öffentlich-Rechtlichen wird ja schon lange gefordert. Es ist aber anscheinend gar nicht so einfach. Warum eigentlich?
Also für uns in der alltäglichen Arbeit sind vor allem erstmal die rechtlichen Hürden, die wir dann nehmen müssen. Vor allem, wenn wir die Sachen dann online stellen. Weil wir wollen ja da auch tatsächlich nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Und dann das so breit zu öffnen, ist dann einfach sehr, sehr schwierig, wenn man das alles beachten will. Vor allem, weil es bei der Online-Stellung noch mal viel, viel schwieriger ist, als wenn jetzt beispielsweise eine Person das über das Zitatrecht oder über eine wissenschaftliche Arbeit benötigt das Material. Aber es erstmal einfach so ins Internet zu stellen, ganz salopp, das ist dann schon sehr schwierig.
Aber Sie haben es ja irgendwie hingekriegt jetzt. Also ist damit vielleicht auch eine grundlegende Arbeit geleistet, damit man künftig leichter solche historischen Quellen zugänglich machen kann?
Das bestimmt. Ich glaube vor allem auch, weil wir jetzt schon tatsächlich viel Erfahrung damit gemacht haben. Gerade im Videobereich machen wir das ja jetzt auch schon seit 2 Jahren. Das heißt, wir haben uns jetzt auch schon Arbeitsabläufe und Strategien überlegt, wie wir sicherstellen können, wie wir auch auswählen können und dürfen und was wir aber auch brauchen, um eben solche Medien wie jetzt oder solche Plattformen wie die Audiothek bedienen zu können. Das ist ja jetzt auch was für uns als Archiv ja schon auch Neuland ist.